Eine Hyperinflation ist so ziemlich das übelste Ereignis, was in einer Volkswirtschaft passieren kann. Und es gibt jetzt eine neue Forschung dazu, wie Hyperinflationen in der Vergangenheit eigentlich entstanden sind. Also Ingo Sauer hat dazu jahrelang geforscht, hat wirklich tolle Sachen gemacht, historische Papiere und sowas ausgewertet. Ich habe ihn hier im Interview. Das ist der zweite Teil eines Interviews. Den ersten Teil, naja, können Sie sich auch angucken. Also habe ich unten verlinkt und wir das auch als Endkarte verlinken. Keine Sorge, Sie können diesen Teil hier auch einzeln verstehen. Also es ist eigentlich fast so ein bisschen egal, in welcher Reihenfolge man das Ganze sieht. Wir gucken uns in diesem Teil des Interviews an, kann eigentlich die EZB oder kann überhaupt eine Zentralbank eigentlich auch pleite gehen? Also geht das eigentlich? Viele sagen, es ging nicht, aber Sie werden sehen, es gibt gute Gründe dafür, dass es ökonomisch eben doch geht. Und was würde eigentlich passieren, wenn der Euro auseinanderbrechen würde? Und wenn wir uns solche Sachen schon gefragt haben, wie ging es eigentlich weiter? Also um zu verstehen, wenn tatsächlich der Euro auseinanderbrechen könnte, wie könnte man jemals das ganze Währungssystem eigentlich wieder schwarz starten, wie man vielleicht bei einem elektrischen System sagen würde? Also wie könnte man das Ganze wieder hochfahren? Dafür müssen wir die Zentralbank wieder rekapitalisieren. Und wie solche Dinge funktionieren können, das ist das, worüber wir hier sprechen. Wie gesagt, das Ganze basiert auf einem Forschungspapier. Ich verlinke Ihnen das auch unten. Sie können sich das runterladen, gratis und ohne Registrierung. Es ist so ein bisschen trickreich. Also Sie müssen da einmal auf Download this paper klicken, dieses Paper herunterladen. Und dann sieht so aus, als müsste man sich anmelden. Aber keine Sorge, Sie müssen sich da nicht anmelden, müssen sich nicht registrieren, sondern Sie müssen dann einfach nochmal auf den Knopf drücken, runterladen und dann kommt das Ganze. Ich sage das nur deshalb, weil ich jede Menge Rückfragen bekommen habe, wie man das macht. Und die Leute gesagt haben, ich will mich doch da gar nicht registrieren. Also wie gesagt, ist überhaupt gar nicht nötig. Und eine Sache vielleicht noch, die zum besseren Verständnis hier notwendig sind. Wir haben im ersten Teil dieses Interviews häufiger von roten Seilen gesprochen. Dahinter ist die Idee, dass die Zentralbank das Geld nicht einfach rausgibt und dann ist es weg, sondern die geben es immer nur als Kredit raus und damit ist es ökonomisch so, als wäre das an Seilen befestigt, an roten Seilen, die jedes Mal auch wieder zurückziehen können und auf die Art und Weise das Geld eben aus dem Markt wieder zurückholen. Und das ist natürlich eine Frage, wie lang diese Seile sind. Ja, also klar, da gibt es schon Unterschiede, aber vom Prinzip her ist die Geldkonstruktion immer so, dass die Zentralbank das vom Prinzip her wieder an diesen Seilen zurückholen kann. So, das war das als Vorrede und jetzt würde ich sagen, steigen wir einfach ein direkt in das Interview.
Vor der Pause hatten wir gerade angesetzt, uns darüber zu unterhalten, dass sowohl die Kritiker der EZB-Politik als auch die Befürworter eigentlich beide ziemlich falsch liegen. So, und das ist der Punkt, mit dem wir jetzt wieder einsteigen, nachdem wir in unserer Pause auch ein bisschen die Zeit genutzt haben, uns etwas wieder zu regenerieren. Ich hoffe, Sie auch. Also, steigen wir damit mal ein. Was machen denn die Kritiker und die Befürworter eigentlich falsch? Wieso beide?
Ja, also ich habe ja gesagt, wir haben grundsätzlich eben in meiner Zunft, bei der Ökonomie, aber leider auch im politischen Raum, so ein bisschen so eine verfehlte Wahrnehmung und wir denken zurück an dieses Bild. Naja, wir gucken, was auf den Märkten passiert, nicht nur in den Lehrbüchern. Und dann haben wir auch diese Hyperinflation über eine, da gibt es Inflation, weil das eigentlich auf den Märkten passiert, das Geld jagt die Güter, verstanden und haben nicht so sehr auf die institutionelle Seite des Geldes geguckt, also was passiert im Hintergrund bei der Zentralbankbilanz. Und jetzt gibt es zwei grundsätzliche Probleme, eben auch bei denen, die EZB am schärfsten kritisieren. Ich nehme mal wieder den von mir sehr verehrten ehemaligen Präsidenten des IFO-Instituts, Hans-Werner Sinn. Und er hat ein Buch geschrieben, Die wundersame Geldvermehrung, welches die Inflation in den Vordergrund gerückt hat, schon bevor sie eingetreten ist. Ja? Also der wird in den Druck gegangen sein im September oder so, da war das noch nicht klar, dass es Inflation gibt. Also er hat den richtigen Riecher gehabt und hat hier auf die Inflationsgefahren hingewiesen und dann auch auf höhere Inflationsgefahren, also im Sinne von, wir könnten da in eine sehr starke Inflation kommen, steht da auch schon drin. Trotzdem, der Fokus, jetzt denken wir wieder an die Ökonomen gucken sehr stark auf die Gütermärkte, ist meiner Meinung nach unzureichend, denn als mögliche Inflationsursachen wird genannt, naja, wir hatten, jetzt gucken wir vielleicht auf unser Bild, diese Versiebenfachung der Geldmenge. Was nicht gesehen wird, so richtig, sind diese Zentralbankaktiva, also dass die Zentralbank pleite gehen kann, steht in dem Buch nicht drin. Ja, auch wenn er mit mir im Kontakt war und über meine Arbeit das damalige auch gelesen hat und mir da lange Sachen zugeschrieben hat, aber er hat es zwar erwähnt, aber nur so ein bisschen aufgenommen. Im Grunde dieser Kanal, die Zentralbank könnte angreifbar werden, steht nicht drin, sondern diese Geldmenge könnte jetzt auf den Gütermärkten zur Inflation führen und dazu bräuchte es einen Anstoßeffekt. Und dieser Anstoßeffekt wird dann eben auf diesen Gütermärkten gesucht. Also es gibt zu starke Lohnerhöhungen der Gewerkschaften. Das wäre jetzt ein nachziehender Anstoßeffekt, weil zuvor, was wir jetzt schon haben, das Angebot knapp geworden ist. Ja, also die Produktion stand still, pandemiebedingt. Das Angebot ist jetzt auch kriegsbedingt knapp. Verknapptes Angebot, mehr Inflation. Ist wieder diese leichte Inflation auf den Gütermärkten. Das andere ist, ja, der Staat gibt zu viel Geld aus und macht Nachfrageprogramme. Ja, und die Staatsverschuldung wird eher als Problem in dem Sinne gesehen, ja, jetzt überfordern die Staaten mit ihren Konjunkturprogrammen die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft, das sowieso verknappte Angebot führt zur Inflation. Es ist aber weit weg von dem eigentlichen Problem, dass der Euro von innen seinen Wert verliert, weil die Notenbank angreifbar wird und wir müssten auf diese Größen gucken, um zu verstehen, was die zukünftigen Gefahren sind.
Ja, hast du dazu erstmal Fragen? Ja. Ja, also ich glaube, die naheliegendste Frage ist, wie weit sind wir denn von diesem gefährlichen Punkt entfernt? Kann man das abschätzen?
Ja, kann man abschätzen. Wir sind eigentlich bisher, ich hatte ja dargestellt, dass das Eurosystem reich geworden ist und wir Eigenkapital haben, was nicht viel wirkt, um fast 10%, aber es ist viel. Dass jetzt die ersten Anleihen durch die Zinsänderungen ein bisschen unter Druck gekommen sind und wir erste Verluste verbuchen müssen, sobald sie auslaufen. Aber eigentlich die Papiere, die nicht ausgelaufen sind, sind eigentlich auch schon weniger wert. Also wenn die Zentralbank nach dem Marktwert bilanzieren würde, dann hätte man jetzt schon höhere Verluste. Aber trotzdem, da steht im Grunde noch eine schwarze Null. Und,
also mit schwarzer Null meinst du das Eigenkapital der Zentralbank, ja? Genau. Eigenkapital der Zentralbank gewichtet oder bewertet zu Marktpreisen.
Richtig,
ja?
Richtig.
Das heißt also, das, was sozusagen an echten Werten da ist, nicht an irgendwelchen Scheinwerten, Buchwerten oder irgendwas, sondern an echten Werten da ist, da würdest du sagen, das ist noch nicht negativ, aber es ist halt in der Nähe von Null.
Richtig. Und die Risiken, denken wir wieder an unseren Damm, unser Bild, die sind eben sehr hoch geworden in dieser Zentralbankbilanz und wir müssen jetzt alles dafür tun und das ist nicht so schwer, die Zentralbank wieder stabiler zu machen. Also die Deutschen haben eine komplett bankrotte Zentralbank, obwohl Deutschland keinen Kredit gekriegt hat, keine Anleihe emittieren konnte, vom Ausland nicht geholfen bekommen hat und das Industrial Heartland, das Ruhrgebiet besetzt war, es geschafft, die Währung zu rekapitalisieren und die Mark wieder hart zu machen.
In der Hyperinflation.
In der Hyperinflation. Das heißt, die Herausforderung im Eurosystem, wenn man das will, ja, wäre es nicht ohne Schmerz, aber im Moment noch mit relativ wenig Schmerz, praktisch diese Aktiva wieder stabil zu machen, wäre ohne weiteres möglich.
Also dann gucken wir uns das
nochmal an. Weil wir aber nicht über diese Aktiva sprechen, sind wir schlecht darauf vorbereitet, die Situation zu vermeiden, dass sie ausfallen? Sind schlecht darauf vorbereitet, wenn man nicht über die Insolvenz der Notenbank spricht und sie als Möglichkeit an die Wand malt, ist man tendenziell oder eigentlich grundsätzlich nicht dazu in der Lage, diese Situation zu vermeiden. Und schlimmer noch, wenn sie eintritt, sind wir nicht darauf vorbereitet, da wieder rauszukommen. Also dann diesen gebrochenen Damm, wenn das Wasser erstmal überläuft, wieder zu stopfen, also die Zentralbank zu rekapitalisieren. Und wir müssen eben meiner Meinung nach, und deswegen ist es mir auch so wichtig, nicht, weil ich irgendwie Bücher verkaufen will oder Klicks generieren will, sondern wir müssen auch im politischen Raum, aber die Ökonomen sind dafür eben auch nicht ganz unentscheidend, was sie schreiben. Wie gesagt, in dem Buch steht jetzt nicht wirklich drin, dass Zentralbanken pleite gehen können und auch in Vergangenheit pleite gegangen sind und dadurch diese starken Inflationen ausgelöst wurden. Wenn wir das nicht thematisieren, können wir es weder richtig verhindern, noch können wir angemessen reagieren, noch werden wir es lösen können am Ende das Problem durch Rekapitalisierung, die eine schwere Sache sind. Und die historische Erfahrung zeigt uns, wie man das bewerkstelligen kann. Kann ich noch ein paar andere Sachen anfügen, ja, was auch noch falsch läuft in der Diskussion?
In der jetzigen Diskussion.
Mhm. Also, es geht noch weiter zurück. Die letzten 10 Jahre wurden die Zentralbank aktiver ins Risiko gesetzt. Ja?
Das fing also an. Langlaufende Anleihen meinst du damit, nicht kurzlaufende?
Richtig. Also man hat zwei Sachen gleichzeitig gemacht. Vorher hat das Eurosystem ja so gut wie keine Anleihen gekauft. Ein paar Länder versteckt auf eigene Rechnung. Anfa, ja, hat ein Doktorand aus Berlin aufgedeckt. Aber ansonsten hat das Eurosystem eigentlich keine Anleihen gekauft. Sie haben Kredit gegeben an Geschäftsbanken und die waren eben kurzfristig und gut besichert. Die hat man jetzt auf 3 Jahre vergeben zu Vorzugszinsen von dann später 0%. Und damit ist schon mal dieses Risiko tendenziell massiv gestiegen. Es hätte eigentlich zu dieser Zeit schon einen Aufschrei geben müssen. Was macht ihr eigentlich mit der Zentralbank? Es sind doch die Werthaltigkeit und die Fristigkeit ihrer Forderung, die bestimmen doch im Endeffekt die Werthaltigkeit der Währung. Warum setzt ihr sie ins Risiko? Dieser Aufschrei war zumindest bei der Kreditvergabe an die Geschäftsbanken auf einmal für 3 Jahre nicht mehr so gut besichert, statt 2 Wochen, nicht zu hören. Bei den Staatsanleihen, die wir dann zusätzlich gekauft haben, anfangs mit dem SNP-Programm, aber danach, also jetzt das auslaufende PSSP und das PEP-Programm der Notenbanken, also in massivem Umfang mittlerweile Staatsanleihen aufgekauft haben, da gab es einen kleinen Aufschrei. Trotzdem muss man die Zentralbank könnte insolvenz gehen, ja, insolvent gehen. Und was folgt dann daraus? Wie schlimm ist das Ganze? Wie können wir das wieder reparieren, so eine Rekapitalisierung? Das müsste man doch schon stärker thematisieren, an die Wand malen, damit es den Einzug in diesen politischen Raum findet. So, jetzt, seit 10 Jahren läuft das. Warum konnte es so lange laufen ohne diesen Aufschrei? Die Warner haben gewarnt, oh Gott, die Geldmenge hat sich jetzt verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht, verfünffacht. Aber es ist ja nichts passiert bis zu der Versiebenfachung und erst seit kurzem haben wir Inflation. Aber hauptsächlich ein bisschen, weil der Euro abgewertet hat, aber hauptsächlich eben aus diesen anderen Gründen, oder zumindest noch mehrheitlich aus diesen anderen Gründen.
Aus den realen Gründen.
Genau, also pandemiebedingt, Angebotverknappung, kriegsbedingt, Energie ist teurer geworden. Das sind aber Sachen, da kann die Zentralbank eigentlich erstmal nichts gegen machen. Hier ist sie nicht in der Verantwortung, auch wenn sie gegensteuern kann, aber es ist nicht diese schlimme Sache mit, sie könnte pleite gehen. So, in den letzten 10 Jahren, die Warner haben gewarnt. Aber es ist ja nichts passiert. Und währenddessen gab es natürlich die andere Seite, die eher optimistisch waren und sagen, es ist aber jetzt eine Möglichkeit, hier unseren Euro zu retten, Griechenland zu retten, Portugal zu retten. Und zusätzlich hat es natürlich ein bisschen anders formuliert aus der EZB heraus. Aber ehemalige Gouverneure haben das so ähnlich bewertet, wie ich das jetzt gemacht habe. Also man wollte eigentlich angeschlagene Banken in Südeuropa und angeschlagene Staaten vor einem Konkurs retten. Und die Zentralbank konnte das praktisch machen. Und diese Warner, sie sind ja nicht bestätigt worden.
Also du meinst, das Problem ist, die haben, weil sie eine falsche Theorie hatten, vor der falschen Sache gewarnt. Sie haben vor der Geldmenge gewarnt und haben nicht davor gewarnt, dass der innere Wert des Geldes ausgehöhlt wird. Sie haben sozusagen an die falsche Stelle geguckt.
Ja, genau.
Und weil dieser andere Prozess des Aushöhlens des Wertes so hochgradig nicht linear ist, also lange Zeit passiert genau. Gar nichts und dann auf einmal kippt das Ganze, und ich dann, wenn wir mal ein Kapital von null ungefähr ankommen, deshalb war die ganze Zeit so, dass man eigentlich glauben musste, die Warner haben Unrecht.
Richtig.
Ja, weil sie letztlich vor der falschen Sache gewarnt haben. Ja, die natürlich mittelbar schon richtig ist.
Mittelbar klar, richtig.
Aber eigentlich eben nicht das Kausale ansprechen.
Richtig.
Ja, also man hätte.
Und dadurch wird ihre Warnung am Anfang nicht ernst genommen.
Ja.
Also, wenn in den Lehrbüchern drinstehen würde, diese Hyperinflation, also im Kapitel für starke Inflation steht, die Zentralbanken sind insolvent gegangen. Und wie das gelaufen ist, ist dann eben auch häufig. Erst ist die Geldmenge gestiegen, Kriegsausbruch, da gab es aber keinen Einbruch der Mark. Ja, und später dann, wenn man das in der Gesamtschau sieht, dann hat das gepasst mit Geldmenge und Preisniveau. Aber dass die Zentralbankbilanz erst etwas ausgeweitet wird, Geldmenge steigt, dann brutal ins Risiko gesetzt wird, ja, diese Forderungen, also die Zentralbank hat dem Staat Kredit gegeben, War Financing, und der Staat sagt, naja, wenn nach dem gewonnenen Krieg zahlen wir das zurück. Erst als die dann ausgefallen sind, auch nicht direkt nach Kriegsende, auch nicht direkt nach dem Versailler Vertrag, aber dann praktisch zunehmend mit diesen Schritten, als klar wurde, oh, diese Kredite gegen das Reich sind nicht mehr viel wert, Dann erst ist Deutschland, jetzt um dem, bei dem Beispiel zu bleiben, eben in diese inflationäre oder massiv inflationäre Phase gekommen. Wenn das im Lehrbuch drinstehen würde, ja, dann hätten wir praktisch die letzten 10 Jahre schon gewusst, oh Gott, die ganz große Gefahr baut sich jetzt so langsam in der Zentralbankbilanz auf. Und wenn sie schlagend wird, ja, dann haben wir ein Riesenproblem. Und das ist die letzten 10 Jahre nicht diskutiert worden. Und bei der Gründung des Eurosystems, auch dort hat man nicht genügend darauf geachtet, in die Statuten und auch in die Gesetze reinzuschreiben. Die Geldmenge muss besichert sein, in der Metapher wieder, die Seile müssen dick sein. Man hat zwar reingeschrieben, es gibt das Verbot der monetären Finanzierung. Falls die Zentralbanken kaufen, dürfen sie das nur auf dem Sekundärmarkt und dem Staat nicht direkt Kredit geben. Und Paragraf 123, das steht drin und das wird auch noch im Grunde eingehalten, auch wenn ne, die Geschäftsbanken, die die Staatsanleihen in erster Linie kaufen, relativ sicher sein können, dass die Notenbank sie danach aufkauft. Aber auch nicht so ganz sicher. Ne? Und also das steht zwar drin, aber man hätte auch einbringen müssen, ja, sämtliche Zentralbankaktiva. Ne? Also nicht, wir könnten hier die Laufzeiten verlängern für Kredite auf 3 Jahre und die Pfandqualitäten runterschrauben, wie es euch gefällt. Und Staatsanleihen von Ländern kaufen, die langfristig laufen und in viel zu großem Maße. Ja, also da ist, es gibt gar keine festgeschriebene Grenze, wie viel Prozent Sie auf dem Sekundärmarkt kaufen können pro Wertpapierkennnummer und so, damit diese Märkte weiterhin liquide sind. Und wenn die Zentralbank dann ein paar Staatsanleihen kauft, kurzfristige von liquiden Märkten, das ist eigentlich egal, weil das hat ja keinen Einfluss auf den Preis. Die privaten Investoren setzen den Preis. Und wenn das alles.
Wenn sie den Drittel kauft, dann ist das, glaube ich, nicht mehr so ganz zu
vernachlässigen. Ja, aber das, ne? Mit diesem Drittel ist ja eine Grenze, die nicht ganz eingehalten wurde, was im Nachhinein das Bundesverfassungsgericht gesetzt hat. Ja. Aber solche Regularien hätten natürlich von Anfang an in die Statuten gehört oder eine generellere Prinzipiengesetzgebung, dass eben diese normalen Zentralbankregeln, die wir ja hatten am Anfang im Eurosystem, bis ungefähr Mai 2010, Griechenland-Rettung, dass die aufrechterhalten werden müssen. Ja? Und das stand eben in den Statuten nicht drin. Und es stand noch was anderes in den Statuten nicht drin. Diese roten Seile gibt es nicht nur von der Zentralbank an das Geld, ja, welches dann zurückgezahlt werden muss, sondern es gibt sie auch noch innerhalb des Eurosystems. Denn die nationalen Zentralbanken geben den Euro aus. Und man hätte reinschreiben müssen, wenn eine Zentralbank bei der anderen Schulden macht, weil sie zu viel ausgegeben hat, was dann elektronisch in ein anderes Land überwiesen wird, dann muss sie diese Schulden besichern. Es muss ein rotes Seil, muss festgemacht werden, beziehungsweise ausgleichen. Ja? Und das hat man auch vergessen. Warum? Man hat praktisch diese Zentralbankbilanz, also dass die Bundesbank jetzt in ihren Forderungen auf der Aktiva-Seite riesige Summen fordert gegen das Eurosystem, gegen Zentralbanken, im Endeffekt dann aus Italien und Spanien, dass dieses Problem überhaupt auftreten kann, ist praktisch nur von Buchhaltern festgehalten worden, die dann diese Verrechnungsposten, wie das gemacht wird und mit dem Zinsausgleich und so festgestellt wird. Die Ökonomen hätten aber damals, wenn sie über Zentralbanken, so wie ich das versuche, hier darzustellen, nachgedacht hätten, gesagt, nein, das wollen wir nicht.
Dass das, ja, das nur heißt, so du, eine. Du spielst ja gerade auf Target an, ne?
Nicht besicherte Forderung.
Genau, richtig. Das heißt, du sagst, die ganzen Target-Seiten sind eigentlich genau dieser Typus von Geld, von dem du die ganze Zeit sagst, es hat eigentlich keinen inneren Wert, weil ihm keine unmittelbare Forderung gegenübersteht, kein Wert
gegenüber. Ihm steht noch was gegenüber, das ist ja praktisch, die Target-Seiten sind relativ irrelevant, wenn das Eurosystem zusammenbleibt. Dann gibt es kein Problem. Sie sind nur problematisch oder so gut wie nur problematisch, wenn der Euro zerfällt. Denn dann ist gesetzlich nicht geregelt, ob die Bundesbank ihre 1.000 und so und so viel 100 Milliarden Forderungen gegen das Eurosystem von diesen anderen nationalen Zentralbanken, die auf der Schuldnerseite stehen, ausgeglichen bekommt. In Staatsanleihen, Gold, was auch immer. Oder ob sie dafür nichts bekommt. Aber für diesen Fall hätte natürlich ein Volkswirt damals sagen müssen, oh, was die Buchhalter da reingeschrieben haben, dass die gar nicht besichert sind, diese Forderungen. Also Währungsunion, warum gibt es so wenige oder keine eigentlich? Die USA würde ich nicht mehr als Währungsunion bezeichnen, ist ja ein Nationalstaat. Obwohl es ja 12 Zentralbanken sind, die den Euro die den Dollar ausgeben, und dort gibt es auch sowas wie Tagessalden, und die müssen einmal im Jahr, im April, nicht zu 100%, aber hauptsächlich beglichen werden. Ja. Also, der hätte reinschreiben müssen, oder der Ökonom hätte darauf bestehen müssen, diese Forderungen müssen besichert sein.
Und wenn also nicht ausgeglichen. Ich würde ja sogar weitergehen und sagen, die müssen regelmäßig ausgeglichen werden, aus anderen Gründen. Ja, ja. Nicht nur das Einfachste, es wäre auch aus anderen Gründen richtig. Aber lass uns nicht zu sehr abschweifen in diese Target-Geschichte.
Genau.
Lass uns doch mal kommen zu den hauptsächlichen Fehlern, die du siehst, die damals gemacht worden sind, also bei der Hyperinflation in Deutschland, die sowohl dazu geführt haben, als auch dann eben nicht gleich rausgeführt haben.
Ganz kurz vorher noch, weil mir ist das doch noch wichtig. Also erstmal wurden diese Target-Salden relativ spät entdeckt. Im Mai 2011, dann auch wieder von, wie gesagt, den ich sehr verehre, seine ganze Arbeit, die er da reingesteckt hat, also mit einer unglaublichen Energie hat dann Hans-Werner Sinn diese Target-Problematik nicht nur aufgedeckt, sondern auch in der ökonomischen Zunft mit seiner Interpretation, das sind tatsächliche Kredite, die ausfallen können, bei einem Zerfall der Währungsunion hier in den Vordergrund gerückt. Was ihm nicht gelungen ist, dieses Problem auch in den politischen Raum zu kriegen. Ja. Also ich werde ja jetzt... Ja, es ist unbequem, aber es ist auch nicht in der Opposition verankerbar. Und auch nicht innerhalb der Parteien, zumindest auf höheren Ebenen. Also ich werde jetzt ab und zu von Politikern, die aber dann meistens einen VWL-Hintergrund haben, letztens war ein Professor aus Sachsen, der in der CDU ist, kontaktiert. Und die erzählen mir, der kennt zwar den Merz und so, aber die können praktisch dieses Thema ist in der Parteiführung nicht unterzukriegen. Und nicht nur, weil es unangenehm ist, sondern auch, das ist sowas Abstraktes. Da könnte irgendwann mal irgendwas ausfallen, aber was bedeutet denn das? Und meiner Meinung nach liegt das auch wieder daran, dass in den Lehrbüchern nicht drinsteht, oh, die Zentralbanken können pleite gehen. Die Bundesbank wäre am nächsten Tag, wenn der Euro zerbricht und diese Tagessalden nur, was weiß ich, zur Hälfte oder sowas ausgeglichen werden. Am nächsten Tag wäre sie insolvent und müsste rekapitalisiert werden. Und solange das nicht formuliert wird von Vertretern wie Hans-Werner Sinn, kommen wir da nicht weiter. Also vielleicht ganz kurz die, die Summen. So sieht die Bundesbankbilanz aus und im Mai 2011 sah sie so ähnlich aus. Als das aufgefallen ist, das Ganze, hatte die Bundesbank 45% Abschlussbilanz 2010, hatte sie 45% ihrer Forderungen waren pure Tageforderungen. Und erst dann wird das aufgedeckt. Warum? Die Ökonomen beschäftigen sich nicht mit der aktiver Seite. Wir haben sie ja genannt, die dunkle Seite der Zentralbankbilanz, oder so habe ich sie genannt, hat man nicht so richtig reingeguckt. Weder bei Konstruktion des Euros, noch als dieses Problem innerhalb von 3 Jahren, von 2007, 2008 bis Ende 2010, gewachsen ist. Dann jetzt sind alle Bilanzpositionen gewachsen und damit eben auch diese, aus verschiedenen Gründen, die wir nicht ganz besprechen können, auch diese Target-Forderung. Und wenn die jetzt ausfällt zur Hälfte, dann ist das Eigenkapital der Bundesbank stark negativ und man müsste die Bundesbank rekapitalisieren. Deutschland müsste sich verschulden oder auf andere Weise schnell für Vermögen, neues Vermögen sorgen, was man der Zentralbank übertragen kann. Und für diesen Fall muss erstens geplant werden. Das ist nämlich eine schwierige Sache, die man sozial gerecht und ungerecht gestalten kann. Und zweitens, warum hat das nicht geschafft, das in die politische Diskussion zu bringen? Er hätte sagen müssen, in diesem Fall muss die Bundesbank direkt rekapitalisiert werden. Und hier die drei Sichtweisen, vereinfacht gesagt, für die Tagessalden ganz oben. Es gibt auch viele Leute, die sagen, es ist vollkommen egal. Es hat überhaupt keine Bedeutung, wenn die ausfallen. Euro zerbricht, Bundesbank verliert Tagessalden, streicht die Position weg, nichts passiert. Falsche Wahrnehmung, Geld als was zu sehen, was sowieso akzeptiert wird auf den Märkten. Rote Seile reisen, ist egal. Zweite Sichtweise, Hans-Werner Sinn, Verluste belasten, vollumfänglich den Steuerzahler. aber die Zentralbank geht nicht pleite. Ja, sie wird nicht angegriffen, dieses Szenario wird nicht diskutiert. Und das heißt praktisch, gut, sie arbeitet dann halt viele Jahre oder Jahrzehnte mit negativem Eigenkapital, bis das aus den Gewinnen der Geldschöpfung, diese Zinsen, die die Zentralbank verdient, wieder ausgeglichen ist. Aber wir müssen uns nicht direkt um die Rekapitalisierung kümmern. Versus, und das ist, glaube ich, was ihm noch fehlt, was er mit hätte reinbringen müssen, dann wäre es auch in der politischen Diskussion, die Zentralbank muss direkt rekapitalisiert werden. Wir müssen uns jetzt schon Gedanken machen, wie wir das hinkriegen. Und wenn dieses Szenario an die Wand gemalt wird und wenn es eine Politikgröße gibt, ja, für diese Rekapitalisierung, was kostet das, wie viel muss das sein, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Politiker darüber anfangen, auch nachzudenken und dieses nicht nur Szenario vorbereiten, weil es leider passieren könnte, sondern auch, dass es im politischen Raum Platz greift. Dazu braucht man aber die Formulierung, die Zentralbank kann pleite gehen, und die hätten wir gehabt, hätte es in den Lehrbüchern drin gestanden.
Ich meine, eigentlich ist es ja eine ziemlich verheerende Mitteilung, die du gerade machst. Nämlich du sagst, wenn der Euro zerbrechen würde, wären wir die ganz großen Verlierer, weil uns ja genau diese wichtige Bilanzposition verloren geht. Also wir haben ja immer das Gefühl, wenn die Währungsunion zerbrechen würde, dann wären wir die großen, also zumindest währungsmäßig großen Gewinner.
Ja.
Das ist immer das Gefühl, was wir haben. Und jetzt sagst du, nee, das Gegenteil ist der Fall. Ja, wir würden an diese vermeintlichen Vermögenswerte nie rankommen, und infolgedessen wäre ausgerechnet die Bundesbank danach unterkapitalisiert und die dann sozusagen neu entstehende deutsche, weiß ich nicht, Mark, was, deutsche Euro, ja, oder was immer dann wieder eingeführt, ja, würde, ja, wäre von einer unterkapitalisierten Zentralbank rausgegeben, die dann eben dafür sorgt, dass es eben leider nicht mehr so werthaltig ist,
genau, wie es früher war. Und das, ja, wäre wieder, wir waren ja vorhin bei natürlichen Experimenten, die einfach passieren oder nicht, wir wären wieder bei einem sehr, sehr schönen natürlichen Experiment für die Wissenschaft, nicht für
schön
die Steuerzahler.
Für die Wissenschaft, ja.
Denn vergleichbare Länder haben entweder riesige Targetforderungen, die ausfallen können, oder gar keine Targetforderungen, so wie Österreich. Mhm. Ja, also der Euro zerfällt, sagen wir mal, und die Targetsalden werden nur zu 50% bedient. Also die Italiener und die Spanier werden uns nicht sagen, wir zahlen gar nicht, sondern sie sagen, wir zahlen später mit weniger Zinsen und anderen Fristigkeiten und so weiter. Klar, aber trotzdem wäre es ein realer Ausfall. Österreich ist gar nicht betroffen, Deutschland ist massiv betroffen. Ja? Und jetzt könnte man praktisch vergleichen, ja, müssen die Deutschen denn ihre Währung oder ihre Währung, ihre Bundesbank so rekapitalisieren, um diese neue deutsche Mark genauso stabil zu machen wie den neuen Schilling? Oder müssen sie es nicht? Und wenn sie es nicht tun, ist meine These, ein riesiges rotes Seil ist gerissen, egal ob Deutschland dann zu diesem Zeitpunkt noch eine prosperierende, stark exportierende Volkswirtschaft oder nicht ist, was ja auch fraglich ist. Die Mark wird nicht so stabil wie der Schilling. Es sei denn, man rekapitalisiert die Bundesbank. Ja, das wäre dann ein natürliches Experiment. Warum kann es dazu kommen? Schuldnerländer, es sind eigentlich zwei große, die dahinter stehen, Italien und Spanien, die haben praktisch diese Target-Verbindlichkeit, sie haben Schulden gegenüber dem Eurosystem, Hintergrund die Bundesbank und die holländische Zentralbank und Luxemburg. Wenn Italien praktisch in Zahlungsschwierigkeiten kommt oder aus anderen Gründen aus dem Euro austreten will, aber sagen wir mal, sie kommen in Zahlungsschwierigkeiten, dann ist eine naheliegende Überlegung, die Gläubiger mit zu beteiligen. Ja? Muss man ja machen. Man kann seine Schulden nicht mehr zahlen. Moratorium setzt es aus und sagt, na, wir können den Gläubigern nicht mehr alles zurückzahlen, wir zahlen nur 70%. So. Wer sind die Gläubiger? Das sind viele Italiener, die Staatsanleihen gekauft haben. Es gibt auch italienische Staatsanleihen bei privaten Investoren im Ausland. Ne? Deutsche Banken, Lebensversicherungen und so weiter. Aber der größte Einzelgläubiger ist die Banca d'Italia. Und wenn man jetzt das praktisch vielleicht so gestalten will, dass man sagt, naja, also wir treten aus dem Euro, wir zahlen einen Teil unserer Schulden nicht zurück, wir wollen aber die Privaten gar nicht so sehr belasten, wir nehmen hier die staatliche Institution, die Banca d'Italia, und da streichen wir einen Teil unserer Schulden. Ja? Dann sieht man, naja, wie könnte die Banca d'Italia das verkraften, wenn sie gleichzeitig aus dem Euro rausgeht. Banca d'Italia ist pleite in dieser Wortwahl und sagt, wir können jetzt aber auch nicht mehr zahlen, die Target-Verbindlichkeiten an das Eurosystem. Ja? Und politisch macht es auch sehr Sinn, das Ganze zusammen zu verbinden. Es wäre praktisch bei einer italienischen Krise, der Staatsanleihenkrise, wäre das eine logische Schlussfolgerung, die auch politisch schon angedacht wurde in Italien. Und sie ist im Grunde auch verständlich, ja, dass man sagt, na gut, die größten Gläubiger müssen beteiligt werden. Der größte Einzelgläubiger ist zwar erstmal die Banca d'Italia, aber über diese Kette des Eurosystems dann eigentlich im Hintergrund die Bundesbank. Also über das Eurosystem ist die Bundesbank indirekt größte Einzelgläubiger des italienischen Staates geworden. Und dass Gläubiger bei einer Umstrukturierung der Schulden mit beteiligt werden, ist nicht so ganz unüblich. Und deswegen gibt es dieses Risiko. Es gibt Fliehkräfte,
das heißt, im Eurosystem. Die italienische Zentralbank würde sozusagen besser aus so einer Aktion rauskommen als wir.
Das bleibt abzuwarten. Weil wenn dieses Szenario kommt, die Italiener werden das nicht einfach so machen im Sinne von, ach, das ist ja hier, können wir ein bisschen was gewinnen oder so. Nein, so funktioniert Europa nicht. Sondern wir wissen, dass wir alle zusammenarbeiten müssen und sie werden nicht hier einfach rausgehen und sagen, wir zahlen unsere Schulden nicht, sondern es wird in einer Situation sein, wenn sie das nicht können. Und dann muss man die Gläubiger sozusagen mitbeteiligen. Und wenn sie es nicht können, das bedeutet, dass auch die italienische Zentralbank Probleme haben wird. Und dann gibt es so einen Kompromiss, naja gut, aber ein bisschen beteiligen wir das Eurosystem auch daran, wir zahlen unsere Targetsalden nur zum Teil zurück und anders mit anderen Fristigkeiten und mit Zinsstundung. So, und das heißt, die D-Mark wird dann, weil es diese Verbindung oder diese Transfers, die Haftung für die südländischen Länder, wenn sie in Probleme kommen sollten, gibt, wird an diesem Problem mitbeteiligt und die Österreicher werden nicht daran beteiligt. Also die D-Mark ist dann zwischen österreichischem Schilling und italienischer Lira eher bei der Lira, weil sie daran beteiligt ist. Ich sage nicht, dass die Lira härter wird, aber sie wird auf jeden Fall nicht so sein wie der Schilling.
Das heißt, ist meine These. Eine neue Mark, wenn es die denn gäbe, würde auch eher eine neue Lira.
Muss mal tendenziell.
Dann weil dann die Bundesbank unter.
Richtig. Es sei denn, man rekapitalisiert die Bundesbank. Aber das ist eben teuer.
Naja.
Und dann können wir gleich zu Fehlern in der Hyperinflation kommen, bevor ich noch eine andere Sache anmerken muss, dass auch Vorschläge von diesen Kritikern kommen, die im Grunde den gleichen Denkfehler machen wie Vorschläge von dem anderen Lager, die sagen, wir können eigentlich mit der Notenbank alles Mögliche machen, sie kann alle Probleme lösen. Ja? So, der Vorschlag von die Notenbank hilft uns eigentlich immer aus der Patsche und wir können die Zentralbank die ganze Zeit in Anführungszeichen missbrauchen, um unsere Probleme zu lösen, lautet beispielsweise, ja, streich doch einfach die Schulden bei der Zentralbank. Ne? Streiche doch einfach weg die Staatsschulden. Die Staaten entschuldet. Genau, hört man oft, auch von Ökonomen und Politikern vorgetragen. Und dieser Vorschlag verkennt natürlich total, dass die Zentralbank direkt angreifbar wäre, wenn das, was ich erzähle, so ungefähr stimmt für die Hyperinflation. Dann war das immer der Mechanismus, der zu hohen Inflationen geführt hat und angreifbare Zentralbanken wurden angegriffen. Wir können die Schulden nicht einfach streichen. Und jetzt sagen aber erstmal die Kritiker dieser Optimisten, nennen wir sie mal, also die Optimisten schlagen vor, streich die Schulden, und die Kritiker halten dem erstmal nur entgegen, verschwommen, das geht nicht, und dann ist das Vertrauen in das Geld weg und so weiter. Mhm. Sie sagen nicht, stopp, die Zentralbank ist pleite und der Euro wertet massiv direkt ab, dann hätten wir ein klares Szenario im Kopf, das fehlt aber wieder, ich gehe davon aus, das fehlt, weil das nicht in den Lehrbüchern drin stand. Und zusätzlich machen sie so ähnliche Vorschläge, jetzt beispielsweise wieder wundersame Geldvermehrung, Hans-Werner Sinn. Wir könnten ja das Grundproblem, was wir haben, diese zu hohe Geldmenge, dadurch lösen, dass wir, dass sich die Zentralbank diese Geldmenge sterilisiert. Sie hat zwar keine Vermögenswerte, aber sie kann sich ja einfach auf, verschulden. Mhm. Also die Zentralbank, es gibt zu viel Geld, ja, dieses Geld könnte auf Probleme zu den auf den Gütermärkten führen, das, über das spricht er die meiste Zeit, weil jetzt diese Anstoßeffekte kommen, Angebot, Nachfrage, und jetzt kommt es dann zur Inflation.
Das ist der berühmte Ketchup-Effekt.
Genau, Ketchup-Effekt. Jetzt könnte man ja dieses Geld sterilisieren, also dem Markt entziehen, indem die Zentralbank Anleihen ausgibt. Mhm. Ja, also sie zieht die Geldmenge ein und dafür kriegen die Leute, die diese Geldmenge hinbringen, unsere Geschäftsbanken, die kriegen eine Anleihe von der Zentralbank. Und da steht drauf, wir zahlen dich wieder aus, aber erst in 3 Jahren. Dieser Vorschlag macht Sinn aus einer quantitätstheoretischen Sicht. Mhm. Ja? Und deswegen, bei Sinn
weil
oder so, steht er ja
entzieht,
drin. Ja.
Mhm.
Ja, weil er Geldmenge entzieht und dieses Geld dann ja kein Problem mehr darstellt auf den Gütermärkten, keine Anstoßeffekte, kommt nicht zur Inflation. Wenn man auf die Solvenz der Notenbank guckt, macht das Ganze überhaupt keinen Sinn. Es ist ein Passivtausch. Man verringert zwar die eine Verbindlichkeit, Geldmenge, die direkt Druck auf den Währungsmärkten machen könnte, man schafft aber eine neue Verbindlichkeit, ein anderes Passiva, wo drauf steht, in Zukunft wird es noch mehr Geldmenge geben, was für Probleme sorgt. Ja. Also ich entziehe Geld und dann...
Das wird okay, das heißt, das kommt daher, dass die Leute eben auf die falsche Größe gucken, dass sie auf die Geldmenge gucken und nicht auf den inneren Wert, das hatten wir schon häufiger, dieser Geldmenge, ja. Und nicht sehen, dass durch diesen Tausch, den du gerade angesprochen hast,
nichts gewonnen wird.
Genau, der innere Wert eben genau erhalten bleibt. Oder eben der fehlende innere Wert erhalten bleibt.
Ja. Der fehlende innere Wert erhalten bleibt. Und wir eigentlich das, das Risiko erhöht haben. Denn eine sozusagen eine diese umlaufende Geldmenge, die ziehe ich zwar ein, aber ich tausche sie gegen Versprechen auf noch mehr umlaufende Geldmenge in der Zukunft. Ja?
Das heißt, also selbst aus Sicht der Quantitätstheorie wäre das problematisch. Ja? Aber ich denke, aus Sicht, wie heißt denn deine Theorie eigentlich überhaupt? Solvenztheorie oder wie nennst du die?
Ja, also ja.
Okay, gut. Also aus Sicht dieser, nennen wir sie mal Solvenztheorie, macht es halt überhaupt keinen Sinn. Sondern sie, im Gegenteil, sie macht sozusagen das Problem sogar noch größer. Ja? Und es entsteht eben daraus ein solcher Vorschlag, dass man eben offenbar tatsächlich auf die falsche Größe guckt. Also das heißt, hier sehen wir, dass deine Theorie eben tatsächlich auch auf der politischen Ebene ganz andere Implikationen, ganz andere politische Handlungen erfordert, als die traditionelle Theorie.
Richtig. Und also meine Theorie, also das Grundargument ist wie gesagt 150 Jahre alt und hieß damals Banking School. Ne? Mhm. Und was da am nächsten dran ist, das nächste Prinzip, ist dann praktisch dieses Law of Reflux, also solange die Geldmenge wieder sterilisiert werden kann, zurückgezogen werden kann, kann es nicht zu viel Geld geben. Quantitätstheorie ist Quatsch, so haben die argumentiert. Mhm. Ja. Mhm. Also ich habe das praktisch nur anders geframed, mit schöneren Worten und dann natürlich auch ein bisschen theoretisch besser untermauert dargestellt, würde ich behaupten, und eben empirisch gezeigt. Und ich sage ja, diese Theorie, die habe ich wiedergefunden bei den Praktikern während der 20er Jahre, nachdem sie einige Jahre die Erfahrung gemacht haben, es ist wirklich die Solvenz der Notenbank. Mhm. Wir müssen die Notenbank solvent machen, das ist die einzige Möglichkeit, diese höheren Inflationsraten zu beenden.
Bist du damit jetzt fertig mit der Erklärung? Also ich glaube fast, ja?
Ja.
Ist so, oder?
Ja.
Denn dann lass uns doch wirklich mal dazu kommen, dass sie auch das, der Punkt, den du gerade ein bisschen angesetzt hast, anzufangen. Was waren denn eigentlich die Hauptfehler damals? Also wir haben das jetzt immer so am Rande mal skizziert, ja? Aber was waren denn die wirklichen Fehler, die die damals gemacht haben und deshalb nicht rauskamen aus diesem Hyperinflationsschlamassel?
Mhm. Also das Hauptproblem ist erstmal, dass man reinkommt. Und man kommt ja rein, indem man erstmal viele riskante Positionen in der Zentralbankbilanz aufbaut. Das ging natürlich mit Kriegsausbruch los. Also wenn der Krieg ausgebrochen ist, dann muss man ganz schnell Geld besorgen und das geht eigentlich nur über die Zentralbank. Also man hat auch Kriegsanleihen ausgegeben, aber diese ganz schnelle Mobilmachung, da muss
also
die
Zentralbank... Also ich lasse es mal im Kopf so eine Matrix mitlaufen und ich mache immer einen Check, wenn das heute auch zutrifft. Ja, ich würde sagen, das haben wir jetzt gerade gemacht für Corona
und Finanzkrise.
Ich habe schon einen Haken dran gemacht.
Genau.
Ja? Also wir haben schon den Fehler haben wir schon wiederholt.
Die Zentralbankbilanz haben wir schon ins Risiko gesetzt.
Ja.
So, jetzt, wenn diese Titel ausfallen, willst du noch eine Grafik haben?
Boah, wenn du eine gute hast.
Na gut, also ich zeige dir mal Deutschland. Ich habe ja gesagt, ich habe berechnet über Bondpreise, ob diese Forderungen der Reichsbank gegen das Reich noch was wert waren, ja oder nein? Das ist jetzt so.
Also war das Geld noch werthaltig?
Genau.
Ja? Das ist ja die Frage, der dich ja nachgeht.
Das ist jetzt die, die Nachkriegszeit. Und ganz kurz gucken, das ist nicht, ich sehe es kaum von hier, welches ist jetzt blau. Die blaue Kurve ist dieses Solvenzmaß, was ich da eben ausgerechnet habe. Ja? Also, was ist die Rückzahlungswahrscheinlichkeit für deutsche Bonds? Also deutsche Bonds verglichen zu Bonds von sehr solventen Ländern, die an der gleichen Börse gehandelt werden, gleiche Währung, mhm, ähnliche Laufzeiten. Musste ich von verschiedenen Märkten nehmen, aber es gab praktisch beim Übergang keine Probleme. Also das Maß scheint sehr solide zu sein. Also die Rückzahlungswahrscheinlichkeit von Deutschland nach dem Krieg und dann Versailler Schuldenvertrag, haben die Märkte gesagt, na, dem deutschen Staat traue ich noch zu 70%, 80% oder sowas die Rückzahlung zu. Ja? Oder wo sind wir da? 60-70%. Und die andere Kurve, die da aufgetragen ist, ist der Anteil der kurzfristigen deutschen Schuld, welche vom privaten Sektor noch gehalten wird. Das habe ich nur mal so als Vergleich noch dazu gemacht. Ich habe ja, und ganz unten ist sowohl das Reich pleite, blaue Kurve, nach Meinung der Märkte. Deutschland traut keiner mehr die Rückzahlung zu. Und das hat für diese kurzfristigen Anleihen, also bei langfristigen oder anderen Anleihen und bei diesen kurzfristigen Anleihen bedeutet ganz unten, die Märkte halten gar nichts mehr davon. Die Reichsbank hat sie alle aufgekauft, weil sie diesen Kurs von diesen kurzfristigen Anleihen, mhm, in Anführungszeichen stabilisieren wollte. Ich vereinfache, aber es ist so. Ja. So, wenn wir jetzt gucken, nach dem Krieg war natürlich schon klar, ja gut, es wird Probleme geben, ja, diese Forderungen gegen das Reich hat den Krieg verloren, sind sowieso nicht mehr so ganz sicher. Die Engländer hatten das nicht, ne? Da wäre die Solvenzmaß in der Nähe von 1. Und trotzdem halten die Märkte noch relativ viele kurzfristige Anleihen und auch die Rückzahlung des Reiches, naja, zu 70%, 60%, irgendwie, es wird noch einigermaßen da sein. Dann haben wir den Versailler Vertrag. Das war so die erste, wo man wusste, wie teuer das eigentlich wird, die Reparationszahlung. Dann haben wir eine riesige Anstrengung Reichsnotopfer und vor allem die Erzberger Reform. Und der hat praktisch gemacht, was heute die Politiker machen müssten, versuchen, die Kurve zu kriegen, allerdings in einer viel dramatischeren Situation. Denn es gab ja diese riesigen Reparationszahlungen im Hintergrund, als Damoklesschwert, was über Deutschland geschwebt hat. Trotzdem, was hat Erzberger gemacht? Er hat die Finanzen des Staates über eine massive Kraftanstrengung, Reichsnotopfer kommen noch dazu, aber vor allem diese Finanzreform ist praktisch die umgreifendste, die es gab in der deutschen Geschichte, die Staatsfinanzen auf stabile Füße gestellt, damit die Anleihen, die angeschlagen waren in der Notenbankbilanz, wieder etwas wert werden. Und wir sehen, der Markt, also jetzt unsere rote Kurve, kauft wieder mehr kurzfristig, hält wieder einen höheren Prozentsatz, ist der Prozentsatz, an diesen Anleihen. Ja? Die Reichsbank muss gar nicht mehr so viele halten, der Markt nimmt sie wieder auf. Mhm. Na? Das ist unsere orange Kurve. Und auch das blaue entwickelt sich nach dem Reichsnotopfer dann tendenziell positiv mit höheren Schwankungen, weil das Marktwerte für Anleihen sind, aber es wird besser sozusagen. Und zu dieser Zeit, was jetzt nicht dabei ist, hatten wir ja vorhin diese Aufwertung der Mark, ist genau die gleiche Zeit. Mhm. Ja, auch mein Solvenzmaß hat das ja angezeigt, weil es wird alles besser. Die Zentralbankbilanz wird stabiler, die Solvenz der Notenbank wird höher, ja. Die Märkte nehmen wahr, die Mark wird härter.
Ja, und warum schmiert es dann
ab? Wird weniger angegriffen. So, dann haben wir praktisch, jetzt muss ich ganz kurz das ablesen noch, a bad fiscal news. Genau, also jetzt wurde verkündet, in welchem Zeitraum wir eigentlich hier zahlen mussten, die vorher festgelegten Summen. Und das war doch ein ziemlicher Schock. Dann wurde es schon schlechter. Also man hat lange gehofft, dass man jetzt nicht weil durch die sehr hohen Reparationszahlen, dass man die nicht in diesem Tempo dann zurückzahlen muss. Und dann wurde klar, oh Gott, 1.000 Millionen Goldmark, was dann zum so und so viel, ich weiß nicht mehr genau. Aber das war doch ein richtiger Schock, dass dann das erstmal klar war, ihr müsst es zahlen, auch noch in diesem strengen, schnellen Zeitraum. Und dann der letzte Einschnitt, es gab eine Konferenz von Großbanken, JP Morgan und so weiter, ob man Deutschland nicht vielleicht so eine Art Rettungskredit geben sollte. Und die ist geplatzt im Sinne von, man hat entschieden, nee, machen wir nicht. Und damit war klar, dass Deutschland hier keinen Kredit vom Ausland kriegen würde. Und das waren wieder bad fiscal news. Aber was die Politiker jetzt machen müssen, wäre Erzberger. Aber Erzberger ist erschossen worden. Ne? Er hat gesagt, ist ein berühmtes Zitat von ihm, die Kugel für mich ist schon geschmiedet. Mhm. Ja? Mhm. Also er war ja sowieso von der Rechten verhasst. Die Dolchstoßlegende, mhm. Da steht er ja auf diesen Darstellungen dann meistens im Hintergrund. Zusätzlich eben war er verhasst, weil er die, und so war das Zitat auch gemeint, er musste jetzt diese brutalen Sparmaßnahmen im Haushalt durchsetzen. Entgegen allen Kräften eigentlich. Niemand will das zu so einer Zeit. Ja, also das bedeutet mehr Steuern. Das war die Steuerreform.
Klar. Man muss zeigen, wie schlecht die Situation eigentlich ist.
Oder Einsparung, richtig. Mhm. Und damit kann man aber das Grundproblem lösen, dass man auf die Zentralbank im Notfall zurückgreifen muss, wenn die Staaten sich sonst nicht finanzieren können.
Ne? Okay. Ich lasse hier gerade meine virtuelle Matrix mitlaufen. Machen wir den gleichen Fehler eigentlich gerade wieder? Und das sieht mir doch ziemlich danach aus. Ja, also im Augenblick ist es ja auch so, dass an vielen Stellen Politiker einfach sich weigern, zuzugeben an Stellen zuzugeben, an denen schlechter geworden ist und das eben lieber meinetwegen monetär übertünchen. Also richtig. Ich würde sagen, den Haken können wir setzen, oder?
Den Haken können wir setzen, aber bitte 3-4 Klammern drum, denn die Situation ist von der Tendenz her vergleichbar, aber nicht von ihrer Schwere vergleichbar, gar nicht vergleichbar. Die Belastung damals für das Deutsche Reich durch diese Reparationszahlungen und so weiter sind in keinster Form anwendbar heute auf den Euroraum. Der Euroraum ist im Ausland nicht verschuldet. Wir hatten bis vor kurzem gegenüber dem Rest der Welt eigentlich eine positive Leistungsbilanz. Und es ist nicht so, dass wir irgendwie so und so viel Milliarden Dollar in die Welt zurückzahlen.
Okay, also die Situation ist nicht so schlimm wie damals, aber richtig. Der Fehler ist schon mal der gleiche.
Und die Konturen, warum habe ich die Hyperinflation genommen? Weil die Konturen dieser, Achtung, die Währung verliert seinen Wert von innen, der ist am deutlichsten für die Hyperinflation. Aha. Ja. Und diese Konturen gibt es heute auch, allerdings wird das mehr eine Mischform sein. Aha. Ja. Dass andere Inflationsursachen mit reinspielen, das mit anderen Inflationsursachen anfängt. Aber
na gut, vielleicht ist der Ausfall der Energie im Augenblick das gleiche, was damals die Reparationszahlungen waren. Ne? Na, das ist ja auch eine Sache, die sehr teurer werden kann.
Nee, das ist eigentlich das Pendant zu dem, was wir vorhin hatten, Winter 1920. Hälfte der des Reichsbankgoldes weg. Warum? Nahrungsmittel einkaufen für diesen Horrorwinter. Nächster Winter in Europa. Warum könnte praktisch die Zentralbank angezapft werden? Mhm. Also wollen wir mal nicht hoffen, dass jetzt hier das Gold angetastet wird. Aber in einer anderen Form natürlich, klar, im Notfall. Was ist immer eine schnelle Finanzierungsmöglichkeit? Naja, der Staat hat ja praktisch seine Hausbank, nennen wir sie mal, zur Seite stehen. Und deswegen wäre dann das Pendant, ja, um irgendwelche ganz wichtigen, ja, und nicht aufschiebbaren Importe hier für die Versorgung der Bevölkerung leisten zu können, nehmen wir jetzt die Zentralbank in Anspruch. Mhm. Ja.
Und okay.
Ja. Energieimporte, ne? Nächsten Winter.
Genau. Wäre das, ja, ja. Also das wäre sozusagen das Gegenstück dazu, ja, dass wir dann auch sagen, wir höhlen auch wieder sozusagen die Zentralbankbilanz aus, auf irgendeine Weise, um sozusagen das Notwendige dann zu tun. Ich weiß nicht, ob das als Fehler gezählt werden kann, aber jedenfalls als ein Verursacher.
Ein Verursacher.
Ja. Was gab es noch für Fehler, die gemacht worden sind?
So, die Anfangszeit ist dadurch gekennzeichnet, diese Inflationszeit oder eigentlich die ganze Zeit ist dadurch gekennzeichnet, aber am Anfang wurde es nicht so richtig verstanden, dass man gegen die Inflation kämpft. Ja? Also es ist nicht so, dass das irgendwie hingenommen wurde und so weiter, sondern die politischen Anstrengungen sind nicht gering, sie sind massiv, um diese Inflation zu bekämpfen. Inflationszeiten sind Zeiten des Kampfes gegen die Inflation und der politische Wille, diese Inflation zu bekämpfen, ist auch da. Wie hat man allerdings versucht, die Inflation zu bekämpfen? Man hat versucht, Preise zu regulieren. Ja? Die Preise sind für die Bevölkerung nicht mehr zu bezahlen, ja, dann müssen wir irgendwie versuchen, diese Preise unter Kontrolle zu kriegen und festzusetzen. In Argentinien heißt das Precios Cuidados, ja, für wichtige Grundnahrungsmittel beispielsweise. So, wenn das nicht funktioniert, weil, wie ich das dann in historischen Dokumenten gezeigt habe, in Deutschland der Reichslandwirtschafts- oder Ernährungsminister gesagt hat, er kann den Brotpreis und so nicht regulieren, denn wenn der Dollar steigt, dann steigt der Brotpreis. 1:1. Er kann da nichts gegen machen, denn die Produzenten müssen ja auch einkaufen und es steigen praktisch alle Preise in der Wirtschaft. Also wäre der zweite Schritt, wenn wir die Preise nicht regulieren können, können sie nicht fixieren in dieser Inflationssituation, weil alle ihre Preise hochsetzen, dann subventionieren wir die Firmen. Oder wir leisten Transferzahlungen an die Haushalte, damit sie sich das wieder leisten können.
Ich habe gerade Check gemacht.
Beides
bei Preisdeckel,
führt
Check bei
die Tendenz.
Transfer.
Nee, aber es ist noch, Moment, aber es ist noch was ganz anderes. Warum eigentlich? Weil dieser Damm der Zentralbankaktiva noch nicht gebrochen ist. Ich rede von der Situation, sollte er gebrochen sein. Ja? Sollte er gebrochen sein, dann führt jede Verschuldung 1:1 vereinfacht gesprochen, dazu, dass der Euro abschmiert. Das ist nicht der Fall. Deutschland kann sich verschulden ohne Konsequenzen.
Wir führen ja im Augenblick auch einen Kampf gegen die Inflation. Das ist ja das, was die Politik macht. Ja, das ist ja exakt das, was du auch gerade beschrieben hast. Und zwar mit exakt den Mitteln, die du beschrieben hast,
Moment,
die damals schon nicht funktioniert
Jawohl.
Haben. Zugegeben, die Inflation ist geringer, als sie damals war. Die Rahmenbedingungen sind besser und so weiter.
Ja,
und so weiter.
Aber lass mich kurz.
Aber stell dir einfach nur vor, wenn die Situation auf einmal schlechter würde, würden sie natürlich genau diese Mittel ziehen und das sind genau die falschen.
Genau. Deswegen ist es ja meiner Meinung nach so wichtig, dass wir die Prinzipien von damals verstehen, die Konturen davon damals verstehen, um dann in dieser Situation richtig zu reagieren, das Ganze im besten Fall abzuwenden oder wenigstens erträglich zu gestalten. Also, damals war die Situation von dem Reichsernährungsminister, von dem ich gerade gesprochen habe, wenn ihr, er kann den Brotpreis nicht regulieren, es sei denn, ihr subventioniert die Betriebe. Ja? Wenn aber die Betriebe subventioniert werden vom Reich, dann muss das Reich sich verschulden. Und diese Verschuldung führte jetzt, weil der Damm schon gebrochen war, mehr oder weniger 1:1 durch diese Insolvenz der Notenbank zu einem Abschmieren der Mark gegenüber dem Dollar und dadurch zu mehr Inflation. Das ist noch nicht so. Noch ist der Damm da und deswegen ist das Bild nur für eine spätere Zeit, wenn wir mal in der Situation wären, vollkommen richtig. Dann wäre es allerdings so, Preise regulieren funktioniert nicht, dann muss ich Subventionen zahlen und oder Transfers an die Bedürftigen, an die Konsumenten. Das verstärkt das Grundproblem, Euro würde weiter abschmieren, es gibt eigentlich mehr Inflation, am Ende sind alle ärmer. So, Preise regulieren funktioniert nicht. Dann guckt man, woran liegt es denn? Ah, es liegt an diesen blöden Wechselkursen. Mhm. Vielleicht können wir die regulieren.
Aha. Also das ist der nächste Punkt, der kommt und den wir jetzt noch nicht haben. Da kann ich noch keinen Check dran machen.
Und das wird hoffentlich nicht passieren. Mhm. Denn wenn es passiert, ist es ein massiver Eingriff in eine noch viel größere Teil unserer freien Märkte. Also dieses Preise regulieren versteht jeder Ökonom sofort. Das ist für die Effizienz, die Allokationseffizienz unserer Wirtschaft überhaupt nicht förderlich. Und wir kommen dann in ganz andere zusätzliche Probleme rein. Übrigens, wenn ich Preise reguliere und subventioniere das Unternehmen, das ist sehr nah dran an Verstaatlichung. Mhm. Ja? Die Bahnfahrten sind zu teuer. Jetzt können wir sagen, entweder wir subventionieren die Bahn, dann können wir das Reich wieder verstaatlichen. Und diese Verstaatlichung bedeutet dann im Normalfall, wenn man die Preise niedrig halten will, was die Politiker uns ja versprechen, dann bedeutet das eine permanente Subvention. Ne? Ein Zuschussgeschäft.
Zwar kreditfinanziert,
muss man wieder,
hüllt die Geldbasis aus,
richtig,
ich mache den nächsten
Schritt. Muss man schon wieder über, ja. Mhm. Jetzt bei diesen regulierten Währungsmärkten, wenn wir das haben, also Kapitalverkehrskontrollen, dann ist es schon sehr weit fortgeschritten, das ist jetzt so der argentinische Fall, das führt, wie wir es Freund im letzten Interview wahrscheinlich Freund schon mal hatten, zu richtigen Problemen, weil jetzt nicht mehr jeder in Dollar tauschen kann, auch nicht die Importeure. Und die sondern die müssen nachfragen, darf ich denn, um zu importieren? Mhm. Und dann muss jemand entscheiden, ob das in Ordnung ist. Und eben die Exporteure das alles angeben müssen. Das führt dann praktisch nicht nur auf den Güter- und Ressourcenmärkten zu diesen fixierten oder regulierten Preisen, die die eigentlichen Knappheiten nicht mehr abbilden. Dadurch ist die ganze Effizienz unseres Wirtschaftssystems gefährdet, sondern auch noch auf den Währungsmärkten. Ja? Bis hin zu Anleihemärkten und so, da kann es das auch geben. So, das heißt, wir opfern die Effizienz unserer Wirtschaft, wenn wir in dieses Inflationsregime mit der falschen Bekämpfung von Preis- und Wechselkursregularien reingehen, die ja so die Erfahrung der Hyperinflation gar nicht gebracht haben. Mhm. Sie haben ja gar nicht funktioniert. Es gab ja trotzdem am Ende Inflation. Wir kommen praktisch in so eine Art Interventionsspirale, so hätte Hayek genannt, um eine Baustelle, die wir nicht unter Kontrolle kriegen, zu fixen mit den Preisen, sondern die nächste Baustelle aufmachen und versuchen es mit den Wechselkursen. Mhm. Ja? Und die wirklichen Schwierigkeiten für unser Wirtschaftssystem ist jetzt der Effizienzverlust, der Verlust der Glaubwürdigkeit in die Währung, soziale Verwerfungen, die Sparer werden enteignet und so weiter. Diese Argumente stehen ja jetzt in der Öffentlichkeit im Vordergrund, brauche ich nicht zu erklären. Aber zusätzlich noch ein Verlust der Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft, nicht nur wegen der Effizienz, sondern auch, weil die deutsche Wirtschaft eine harte Währung braucht. Ja, sie braucht eine harte Währung. Ein Land, was Bodenschätze exportiert oder meinetwegen Agrargüter wie in Argentinien, die sind nicht so sehr darauf angewiesen, dass sie im internationalen Wettbewerb zahlungskräftige Firmen haben, die sich auch Patente einkaufen können, Know-how aus dem Ausland einkaufen können, Fachkräfte einkaufen können, wie die deutsche Wirtschaft das ist. Wir konkurrieren auf Märkten, wo es um innovative Produkte geht, ja, verkaufen kein Erdöl und kein Soja, was man praktisch immer produzieren kann, dazu brauche ich nicht so viel Know-how aus dem Ausland. Und weil wir auf solchen Märkten unterwegs sind, bedeutet eine Weichwährung nicht nur, dass wir, wenn wir in Urlaub fahren, alles teuer ist und wir uns den Auslandsurlaub im Dollarraum nicht mehr leisten können und in anderen Währungsräumen, dann haben wir auch so eine Art halben argentinischen Peso, sondern auch, dass unsere Firmen nicht mehr im Ausland einkaufen können, aber weil sie im internationalen Wettbewerb stehen und diese Innovationen, Patente und andere Fähigkeiten aus dem Ausland einkaufen müssen, darf das auf keinen Fall passieren. Also es wird auch weniger investiert, also der Euroraum wird unattraktiver für Kapital, weniger Investitionen und im Endeffekt dann auch für die Bürger. Also eine ganz große langfristige Gefahr ist natürlich mit dem sinkenden Lebensstandard, dass die Leute dann auch auswandern. Mhm.
Ja, gut, diese Interventionsspirale,
das sind alles langfristige.
Diese Interventionsspirale, die hat natürlich unmittelbare Auswirkungen. Ja, das verringert erstmal die Effizienz. Es führt dazu, dass auf einmal irgendwie Korruption auch plötzlich interessanter wird, weil eben irgendwelche staatlichen Stellen plötzlich über irgendwas entscheiden, wer darf denn überhaupt noch irgendwie Dollar kaufen und solche Sachen. Ja, und es ist vollkommen klar, dass natürlich dann die eine Stelle, wenn immer einer über Geld von anderen entscheidet, dann macht er das tendenziell nach anderen Kriterien als, sagen wir mal, Effizienzkriterien. Das heißt also, durch diese Interventionsart vernichten wir gleichzeitig noch in ganz großem Stil andere Werte. Das ist ja, glaube ich, das, was passiert. Ja. Und diese Interventionsspirale, die merken wir im Augenblick natürlich auch. Ja. Also wenn ich mir ansehe, wie viele Eingriffe im Augenblick in Märkte stattfinden und an wie vielen Stellen man schon Genehmigungen irgendwas braucht, ich glaube, den Check kann ich auch dran machen.
Ja, also aber nicht getrieben durch die Dynamik von damals. Also da sind wir nicht. Das sind ja nochmal ganz andere Sachen.
Und vielleicht ist es, dass wir da ein bisschen auf eine falsche Bahn gekommen sind zwischendurch, weil wir das Gefühl haben, die Märkte liefern nicht und schieben die Schuld sozusagen auf die Märkte und glauben dann auf einmal, wenn irgendwer über fremder Leute Werte entscheiden kann, dann wird es auf einmal besser, was ich ja eine völlig absurde Idee finde. Ja? Ja. Aber okay, gut. Gab es noch andere Fehler von damals?
Ja, also der Hauptfehler eben, das mit den falschen Maßnahmen zu versuchen und dann, als man das so langsam mehr und mehr erkannt hatte, es geht eigentlich nur, und so wurden sie eben beendet, die starken Inflationen über eine Stabilisierung des Wechselkurses, was nur möglich ist, wenn man die Zentralbank wieder solvent genug macht, einen Wechselkurs zu verteidigen. als man das erkannt hat, das Rauszögern dieser Rekapitalisierung, denn die ist, wie gesagt, verdammt schwierig. Und je mehr dieser Damm gebrochen ist, desto schwerer ist es natürlich, ihn wieder, diese Lücke wieder zu füllen, das zu rekapitalisieren. Und wenn man lange in die falsche Richtung gegangen ist, dann ist dieses Eingeständnis, oh, wir müssen jetzt die Druckerpresse von heute auf morgen dicht machen. Wir müssen die Staatsbediensteten entweder feuern oder ihnen weniger zahlen, gleichzeitig die Steuern erhöhen und noch die Bundesbank, ja, also die, das Eurosystem in dem Fall dann rekapitalisieren, diese ganzen Belastungen auf einmal. Die sind eben politisch sehr schwer durchzusetzen und man hat das, so würde ich es zumindest sehen, dann eben zu lange rausgezögert.
Okay, das heißt, der letzte Fehler ist dann sozusagen zu spät und zu wenig.
Zu spät und zu wenig und genau. Und wie gesagt, die Konturen sind dort erkennbar. Die Situation ist nicht vergleichbar mit den Herausforderungen dieser vier Länder nach dem Ersten Weltkrieg, die waren viel höher. Deswegen wird es keine Hyperinflation geben. Und die Nachricht ist eigentlich, also ich hätte das auch, es klingt jetzt vielleicht alles extrem als Schreckensnachricht, ich hätte es noch viel schrecklicher erzählen können, aber es ist nicht dramatisch, wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen. Ja? Also ich bin überhaupt kein Freund davon, alles dauernd um Klicks oder sonst was zu generieren, als überdramatisch darzustellen. Wir haben die Hyperinflation genommen, weil die Konturen dort leicht erkennbar sind. In Wirklichkeit können wir aber dieses Problem in der jetzigen Situation, wie wir stehen, noch sehr leicht lösen. Und selbst wenn wir in das argentinische Problem reinkommen würden, können wir es immer noch einigermaßen gut lösen. Je früher man anfängt, desto besser. Und wenn dieses Szenario, deswegen will ich so viel darüber reden, klar ist, in der Öffentlichkeit. Also das Allerschlimmste, was passieren kann, ist diese Inflation. Wir können sie aber, diese hohen Inflationen, nicht, was auf den Gütermärkten passiert, sondern die hohen Inflationen verhindern. Zentralbank nach und nach wieder solvent machen. Dazu muss man jetzt ein kleines bisschen sparen. Wenn sie erstmal insolvent ist, müssten wir mehr sparen. Und es gibt kein strukturelles Problem, trotz der hohen gestiegenen Energiepreise für Europa und andere Herausforderungen, die wir in der Globalisierung haben. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass wofür? Europa keine harte Währung haben kann. Ah, okay. Dafür gibt es überhaupt keinen Anlass, außer politische Fehlentscheidungen.
Na gut, ich meine, im Grunde genommen war das ja von unserem Interview hier der katastrophalste Teil, wenn du mich fragst, ja, weil ja eigentlich bei meiner virtuellen Checkliste ich sagen konnte, sämtliche Fehler, die man machen kann und damals auch gemacht hat, sind wir gerade dabei zu wiederholen, vielleicht im Kleinen. Aber ich bin natürlich ganz froh, dass du jetzt zumindest als Ausblick noch sagst, naja, wir sind halt sozusagen von dem wirklichen Ausmaß des Problems noch so weit entfernt, dass wir es relativ billig machen können.
Ja.
Wenn denn die Politik versteht und wahrscheinlich auch die Ökonomen verstehen,
richtig,
was die wirkliche Ursache dieser monetären Inflation ist.
So zumindest meine Überzeugung.
Ja, und das scheint tatsächlich eine falsche Größe zu sein, auf die gebannt gestarrt wird, nämlich immer auf die Geldmenge. Und die anderen sagen, die Geldmenge ist völlig irrelevant. Ja, beides ist offenbar
Geldmenge sozusagen, und was macht dieses Geld auf den Gütermärkten?
Ja. Sondern die Größe, auf die wir gucken müssen, ist eben, was der innere Wert dieses Geldes. Und dafür gibt es einfach eine Größe, die wir angucken können,
richtig,
nämlich die Bilanz der Zentralbank.
Richtig. Ja, und solange die in Ordnung ist,
ja, genau.
Ein bisschen Inflation. Und
das heißt aber natürlich auch, dass man die eben so, also in Ordnung halten muss die ganze Zeit.
Richtig.
Selbst dann, wenn es eben teuer ist zu einem bestimmten Zeitpunkt, weil aber dieses teurer sein immer noch viel billiger ist als das, was später kommt, wenn erstmal dieser Damm gebrochen ist.
Richtig.
Wenig überraschend.
Ne? Ja.
Naja.
Mit den ganzen negativen Zusatzeffekten, Regulierung, Effizienzverlust.
Naja, klar, und dem Versuch, es auf eine falsche Weise zu lösen. Ne? Das ist ja das Schlimmste. Also es zu lange falsch zu versuchen, ist ja eigentlich das Schlimmste, was man machen kann. Denn dann macht man nicht nur, dass es nicht besser wird, man verhindert auch noch gute Entwicklungen.
Genau.
Ne? Ja. Okay. Naja, schön. Also dann glaube ich, haben wir ja so die wichtigsten Sachen.
Aber es gibt kein strukturelles Problem.
Okay.
Ja.
Dein Wort
ist das Gehör. Trotz Energiekrise.
Okay.
Wir können das regeln. Deutschland hat es geschafft im allerschlimmsten aller Zustände, weil der Leidensdruck durch die Hyperinflation zu hoch war. Aber wollen wir da hinkommen, dass wir es dann in einem schlimmen Zustand
machen
wollen?
Hoffen wir mal, dass wir die richtigen Maßnahmen einleiten, ohne in diesen schlimmen Zustand zu kommen.
Genau.
Ja. Das ist ja, glaube ich, die Hauptsache,
ja,
dass man eben rechtzeitig damit anfängt.
Ja. Wäre kein Problem, die Vermögen sind da, noch sind auch die Einkommen da. Aber also leichte, maßvolle Reformen jetzt praktisch, wir machen so eine Art europäische Schuldenkonferenz und da werden jetzt, damit man das Zentralbankenproblem löst, da werden jetzt bezahlbare, ja, so hat man das in Österreich, Ungarn auch gemacht, damals bei der Hyperinflation, die Staatsschuld wird praktisch ab sofort der Notenbank zurückgezahlt, in ganz kleinen Schritten, was auch immer die Laufzeiten sind, kann man auch anders gestalten, aber es werden keine neuen aufgenommen und dafür müssen die Staaten etwas sparen, werden auch harte Einschnitte werden, aber es ist alles verkraftbar und vertragbar. Wir führen nach und nach die alten Zentralbankregeln wieder ein, die wir vor dem Mai 2010 hatten. Bald neu ausgegebenes Geld gibt es sowieso nur noch gegen gute Sicherheiten, kurzfristig und so weiter. Das kann natürlich bedeuten, dass einzelne Länder in Zahlungsschwierigkeiten kommen, aber dann ist dem eben so und dann müssen private Gläubiger, teilweise vielleicht auch staatliche Gläubiger, eben auf ihre Forderungen verzichten. Aber wir müssen dadurch, und es gibt keinen Grund, warum so eine kleine Mini-Finanzkrise ist aushaltbar. Aber wenn wir die Währung gefährden, ist es, glaube ich, der...
Klar, aber da sehe ich natürlich die ganzen Stimmen, die jetzt kommen und sagen, oh je,
Austeritätspolitik,
das ist ja das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Genau das Falsche, genau jetzt müssen wir Geld ausgeben. Die Stimmen höre ich schon, ja, die sich dann neutralisieren mit denjenigen aus der Quantitätstheorie des Geldes.
Richtig.
Und beide zusammen machen genau das Falsche.
Ja.
Okay, also hoffen wir mal, dass dein positiver Ausblick sich eher manifestiert und die Menschheit rechtzeitig versteht, was die wirklichen Größen
für Inflation sind. Das Problem ist das kurzfristige politische Denken, welches wir überwinden können, wenn wir die langfristigen Gefahren Inflation durch Zentralbank.
Ja, wenn man den Mechanismus einfach mal
sieht. Wenn man den Mechanismus
sieht, ja. Und den sehen ja im Augenblick die meisten offenbar noch nicht. Also wir hoffen mal, dass wir das nach diesem Video geändert haben werden.
Ein Wink. Ja.
Genau.
Dann, ja.
Okay, in diesem Sinne. Also, vielen Dank.
Jo, hat mir eine Freude.
Genau, nochmal an unser Publikum. Sie wissen ja, es gibt ein ganz tolles Paper zu dem Thema, zwar auf Englisch und schwierig, aber trotzdem gratis. Link schreibe ich unten rein. Schicken Sie gerne alle Kommentare, die Sie vorstellen können, unten in die Kommentare rein. Vergessen Sie natürlich nicht zu abonnieren und zu liken und weiß ich was nicht alles. Und übrigens, es gibt hier noch einen anderen Kanal. Wie heißt dein Kanal? Wissen hat keinen Eigentümer. Genau, Wissen hat keinen Eigentümer. Da gibt es tolle Vorlesungssachen. Die sind manchmal ein bisschen trocken, manchmal aber echt total gut. Also ich kann diesen Kanal wirklich nur empfehlen, dort auch einfach mal rüber zu schauen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen.